Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa, erklär mal Börse. Mein Name ist Charlene Parus.
Und mein Name ist Carsten Müller. Ich bin Finanzjournalist und der Papa von Charlene.
Und aus diesem Grund treffen wir uns hier jede Woche im Podcast, um über die aktuelle Finanz- und Wirtschaftssituation zu sprechen. Wenn ihr auch mal unter der Woche Finanznews von uns lesen möchtet, dann geht doch gerne auf unsere Internetseite www.börse-global.de, Börse natürlich mit UE, und vergesst nicht gleich ein kostenloses Probeexemplar von unserem neuen Börsenbrief Future Money zu bekommen oder einzutragen. Als allererstes möchte ich heute nochmal einen allgemeinen Blick wie immer auf die Börse werfen. Wie sieht's da aktuell aus? Wie geht es der Börse?
Naja, also ich sag mal so, seit einigen Tagen nicht mehr ganz so gut. Das hat in den verschiedenen Märkten auch unterschiedliche Gründe. Schauen wir vielleicht erstmal auf Amerika. Hier ist natürlich der US-Präsidentschaftswahlkampf das bestimmende Thema und vor allem hierbei die tiefe Zerrüttung zwischen den dortigen Demokraten und Republikanern. Die ringen ja jetzt schon seit Wochen um ein neues Konjunkturpaket, um halt die Corona-Auswirkungen in Amerika erneut abzufedern. Und mit Blick auf die Präsidentschaftswahl können die sich halt nicht drauf einigen. Das heißt, die Fantasie oder die Spekulation der Anleger, dass wir noch vor den Wahlen ein weiteres Konjunkturpaket bekommt, was natürlich dann vor allen Dingen für den Konsum und für die Wirtschaftsdaten positiv wäre, diese Hoffnung schwindet immer stärker. Und da machen sich natürlich dann die Analysten und auch Investoren so die Gedanken, ob nicht die Märkte vielleicht dann doch etwas weit vorausgelaufen sind. Sie haben sich ja auf relativ hohem Niveau konsolidieren können in den vergangenen Wochen. Also so ein richtig starker Ausverkauf gab es ja nicht. Man hatte, ich würde mal sagen, so vor ein, zwei Wochen sogar schon das Gefühl, als wenn hier so eine Art Vorgriff auf die mögliche Jahresendrallye genommen werden könnte. Das scheint jetzt hier langsam, wie gesagt, alles im Winde zu verpuffen. In anderen Märkten, wie zum Beispiel in Deutschland, ist es eigentlich so ein bisschen ähnlich. Es fehlen so die richtig positiven Impulse. Wir haben zwar jetzt seit dieser Woche die Berichtssaison, aber der Markt schaut sehr skeptisch darauf. Und was vielleicht noch erschwerender hinzukommt, ist die Markttechnik. Denn ob jetzt nun einzelne Indizes wie der DAX oder viele Unternehmenscharts zeigen alle zwar, also beziehungsweise ein ähnliches Bild, eine Konsolidierung auf relativ hohem Niveau, aber das war's dann auch schon. Wir sehen schon seit Wochen mehr oder weniger eine Seitwärtsbewegung und das ist eigentlich für die Börse immer ein Warnsignal, weil wenn es keine weiteren positiven oder überhaupt mal wieder neue positive Impulse geben könnte, dann könnte sich aus so einer Konstellation natürlich auch größere Gewinnmitnahmen anschließen.
Wir haben ja schon oft über das Thema zweite Welle Corona-Infektion gesprochen. Hat denn das jetzt auch etwas damit zu tun? Ich meine, die Infektionszahlen, die gehen immer weiter nach oben, der Börse geht's immer schlechter. Steht das in Zusammenhang?
Ja, natürlich steht das auch im Zusammenhang, wobei man, wie gesagt, hier auch etwas differenzieren muss. Amerika ist das vielleicht derzeit nicht so ein großes Thema, auch wenn es dort die entsprechenden Zahlen gibt. Aber wie ich gerade gesagt habe, eher Konjunkturpaket. In Deutschland ist das, wie gesagt, ganz anders und das kann man eigentlich sehr gut im DAX ablesen. Also am Donnerstag, am heutigen Donnerstag, kracht die Börse schon ein ordentliches Stück wieder nach unten und läuft halt in Richtung ihrer bisherigen Unterstützungszone bei rund 12.300 Punkten. Damit kann eigentlich, sagen wir so, die Hoffnung, die man noch vor wenigen Tagen hatte, dass hier vielleicht sogar ein Ausbruch über die 13.300 versucht wird, eigentlich zu den Akten gelegt werden. Und woran es liegt, du hast es schon gesagt, ne, die steigenden Infektionszahlen und vor allen Dingen natürlich auch die Antworten, die die Politik darauf gibt. Ich will jetzt hier an dieser Stelle nicht schon wieder mit allen möglichen Zahlen und Politikbashing etc. pp. Anfangen. Aber wenn sich ein bayerischer Ministerpräsident hinstellt und im Prinzip seit mehreren Tagen nichts anderes zu tun hat, als mit dem großen Knüppel zu drohen und von einem zweiten Lockdown zu reden, wenn es diese Beherbergungsverbote gibt, wenn es erweiterte Ausgangsbeschränkungen gibt, wenn man schon wieder darauf mit rechnen kann, dass im Prinzip alle Restaurants und Cafés wieder geschlossen werden. Wo soll denn da Zuversicht im Markt herkommen? Und das gilt nicht halt nur für die Bevölkerung, sondern eben auch für die Börsianer. Und die Quittung heute ist da in der Hinsicht folgerichtig. Die Frage ist halt nur, gelingt es uns hier quasi aus den Erfahrungen der letzten Monate so eine gewisse Gelassenheit zu ziehen? Oder geraten die Investoren schon wieder in irgendeine Art von Panik und gibt es schon wieder den nächsten Corona-Crash, weil es schon wieder diese Angst vor einem Lockdown gibt und müssen damit alle durchgängig vorhandenen Fortschritte, die ja die Unternehmen gemacht haben, auch wieder vom Tisch genommen werden. Und das ist halt momentan so eine ganz gefährliche Situation, wobei ich jetzt ehrlich gesagt mich schon zu der Äußerung hinreißen lassen würde, das ist in erster Linie ein deutsches Problem. Also viele andere europäische Märkte, die sehen zwar jetzt auch nicht gerade so berauschend aus, aber letzten Endes hat man doch schon ein bisschen mehr den Eindruck, als wenn hier die deutsche Regierung und die politischen Entscheidungsträger aus den ganzen vielen Monaten, die wir jetzt schon so haben, eigentlich nicht wirklich viel gelernt haben. Und das ist eigentlich letzten Endes der erschreckendste Befund.
In dieser Woche ist ja auch die Berichtssaison gestartet. Gibt es denn da schon genaue Kenntnisse von den Unternehmen?
Ja, eigentlich natürlich rollt das jetzt so langsam an. Ne? Also gestartet haben wieder die amerikanischen Banken, wobei man ganz klar sagen muss, es gibt hier so eine gewisse Zweiteilung. Also die Banken, die vor allen Dingen im Wertpapierhandel, also Aktien und Anleihen aktiv sind und auch im Investmentbanking, die konnten bislang die Erwartungen übertreffen, also positiv übertreffen. Und dann gibt's noch die Banken, die sehr stark halt im Kreditgeschäft tätig sind. Die müssen jetzt höhere Rückstellungen tätigen für eventuelle Kreditausfälle wegen Corona. Und das schmälert natürlich ihren Gewinn. Also hier haben wir so eine Zweiteilung innerhalb der Branche. Und natürlich weiß der Markt jetzt nicht ganz so recht, was er damit anfangen soll. Ich denke mal, deswegen wird er dieses Thema nach Möglichkeit schnell abhaken wollen und sich lieber auf die, ich sag mal, so griffigeren Themen konzentrieren. Und da gibt's ja auch schon einige Firmen, die sehr Positives mitteilen konnte. Ich habe ja zum Beispiel hier auf dem Tisch gehabt, hier die Zahlen von Johnson & Johnson, kennt vielleicht manche einer, also die machen so ganz klassische Konsumgüter, auch so mit Reinigungsmittel etc. pp., sind aber auch in der Pharmaindustrie, in der Pharmabranche unterwegs, forschen unter anderem auch an einem Corona-Impfstoff. Da gab es jetzt gerade so einen Rücksetzer, weil sie die Studie aussetzen mussten, weil einer der Probanden halt eine Erkrankung bekommen hat, die man erst untersuchen muss. Und das hat jetzt so das Thema etwas überlagert. Und das Thema für mich ist aber eher, schafft es die Firma aus ihrem Corona-Tal selbst wieder herauszukommen? Und ja, die Zahlen zum dritten Quartal haben es gezeigt. Und ich glaube, dass viele, viele andere Unternehmen Ähnliches zeigen werden, dass das dritte Quartal für sie nach dem besonders schwachen zweiten Quartal wieder einen Aufwärtstrend gezeigt hat. Und deswegen ist das ja auch letzten Endes momentan so eine gefährliche Situation. Die Unternehmen liefern eigentlich, ne? Also sie erholen sich, sie machen mehr Umsätze, mehr Gewinn, sie kommen aus ihrer Talsohle heraus. Der Markt hofft darauf, dass wir spätestens 21 wieder auf relativ normalen Levels sind, mal die absoluten Krisenbranchen wie Luftfahrt etc. mal ausgeklammert. Ja, und dann kommt jetzt halt wieder diese sogenannte zweite Welle, wo man letzten Endes auch nicht unbedingt definieren kann, wie gefährlich ist sie tatsächlich? Liegt es jetzt mit den Neuinfektionen oder mit den höheren Infektionszahlen nur an den deutlich umfangreicheren Tests? Oder gibt es ja wirklich dann auch eine höhere Zahl wieder an Schwererkrankten und an Toten womöglich? Und diese Unsicherheit schafft halt so ein Klima, wo eigentlich jeder lieber jetzt erstmal so sein Geld bei sich behalten will. Ungeachtet der Tatsache, dass wir natürlich als altgediente Börsianer alle wissen, es gibt immer einen Morgen. Und das heißt, auch an dieser Stelle vielleicht so ein bisschen der allgemeine Rat, was wir ja auch an dieser Stelle immer gesagt haben, ne? Sichert eure bestehenden Positionen ab, damit ihr nicht in irgendeinen Abwärtsstrudel geratet, damit ihr vielleicht noch Gewinne absichern könnt. Haltet euer Pulver trocken in dieser Zeit, vor allen Dingen, wenn es um so eine klassischen Positionen und Unternehmenswerte geht, und wartet halt darauf, dass der Markt da wieder ein bisschen Zuversicht bekommt. Wie gesagt, die Börse antizipiert zukünftige Entwicklungen. Und wenn es halt diesen temporären Rücksetzer jetzt nochmal gibt, dann wird es darauf auch wieder neue Kaufchancen geben. Und wer jetzt aber schon ein bisschen mutiger ist, und da komme ich dann vielleicht jetzt auch mal schon mal ein bisschen zu unserem heutigen Special-Thema, der kann natürlich in dieser Zeit jetzt eigentlich so ein bisschen in Ruhe auch anfangen zu sortieren, welche Branchen denn in Zukunft hier vielleicht überdurchschnittliche Chancen haben.
Genau. Du hast es gerade schon angesprochen. Wir haben heute nämlich wieder ein großes Thema für euch rausgesucht. Und zwar möchten wir uns einmal über das Zukunftsthema Smart Farming unterhalten. Ja. Vielleicht hat es der eine oder andere von euch ja schon mal gehört. Aber vielleicht, Papa, kannst du ja auch noch mal eine kleine Erläuterung dazu geben, was darunter zu verstehen ist.
Ja, also wo ich mich das erste Mal mit diesem Thema beschäftigt habe, muss ich gestehen, dachte ich, Landwirtschaft ist ja jetzt nun nicht gerade so das aufregende Thema. Mhm. Was hat das mit Technologie zu tun? Ja, da gibt's Erde, da werden irgendwelche Samen eingebracht, Pflanzen gezüchtet, Tiere gezüchtet, was auch immer. Und die landen dann irgendwann mal auf dem Teller. Weit gefehlt, denn wir haben hier allein schon global einen ungeheuren Innovationsdruck. Ungeheuer deshalb, weil wir einerseits in den kommenden Jahrzehnten einen weiteren Schub der Weltbevölkerung erleben werden. Also es wird damit gerechnet, dass bis 2050, und mit solchen Zeiträumen muss man bei so einem Thema dann sicherlich auch mal ein bisschen rechnen. Und das sind ja auch nur noch 30 Jahre. Dass die Weltbevölkerung auf wahrscheinlich 9,6 Milliarden Menschen anwachsen wird.
Und diese wie viel sind wir aktuell?
Ich glaube 7, noch was, ja. Genau. Okay. Und diese 9,6 Milliarden Menschen müssen auch ernährt werden. Aber das Problem ist, seit vielen, vielen Jahren steht auf globaler Ebene der Landwirtschaft eigentlich immer eine relativ gleichbleibende Fläche zur Verfügung. Also die verfügbare landwirtschaftliche Fläche stagniert eigentlich immer so bei rund 37% der Landmasse. Ne? So, das heißt, ich habe eine wachsende Weltbevölkerung, aber ich habe immer nur die gleiche, zumindest den gleichen Bodenanteil. Das heißt, ich muss die Effizienz deutlich steigern, um die Erträge entsprechend auch deutlich steigern zu können. Und das ist halt mit klassischer Landwirtschaft nicht mehr zu schaffen. Wir reden da nicht nur, dass dann noch mehr Dünger aufgetragen wird, irgendwann ist da Schluss. Das heißt, hier muss man wirklich Landwirtschaft auf ein komplett neues Level bringen. Und dieses Level umfasst halt, wie gesagt, sehr viele auch technologische Komponenten. Das fängt letzten Endes an bei der Bodenbeschaffenheit. Wie kontrolliere ich, dass mein Boden die entsprechenden Nährstoffe hat? Wie kontrolliere oder wie überwache ich, dass ihm die entsprechenden Nährstoffe zugeführt werden? wie kann ich es organisieren, dass ich zur richtigen Zeit und mit dem richtigen Umfeld entsprechend anbaue? Wie schaffe ich es, das effizient zu managen, dass dann auch die fertigen landwirtschaftlichen Produkte geerntet werden und weiter verarbeitet werden? Das ist nur, da geht es jetzt nur erstmal um Pflanzen, und dann haben wir diesen ganzen großen Bereich der Tierzucht. Da ist es genauso, ne? Wie schaffe ich es den Tieren auch unter, ich sag mal, so ethischen Gesichtspunkten, weil das ist eigentlich letzten Endes das, was ja vor allen Dingen auch in der westlichen Welt heutzutage ganz groß gefordert wird, ne? Ein ethischer Umgang mit den Tieren. Dass das gewährleistet wird, ohne da sozusagen die Effizienz zu schmälern. Wie schaffe ich es, Geburten oder etc. zu steuern? Die Tiergesundheit als ganz, ganz allgemein. Also das sind alles Sachen, wo heutzutage wirklich zunehmend technische Einrichtungen, Systeme zum Einsatz kommen. Da kann man wirklich anfangen. Also das Mobilfunk, also das Smartphone, ist da als Überwachungskontrollstation nicht mehr wegzudenken. Wir haben entsprechend ferngesteuerte und optimierte Traktoren. Wir haben Drohnen zur Überwachung, die alle möglichen Kategorien bzw. Kennziffern, Bodenqualität, Geodaten etc. alles auslesen können, übertragen können, überwachen können. Wir haben insgesamt Steuerung, was zum Beispiel Futtermittel angeht, wann muss ich was bestellen, welche Zusammensetzungen brauche ich, wie ist das mit dem Saatgut, mit dem Düngemitteln etc. Also da kannst du dir wirklich alles, was man sich da vorstellen kann, wird heutzutage zunehmend eine technologische Komponente beigeführt, mit der man halt besser überwachen und steuern kann, um halt insgesamt die Effizienz und letzten Endes dann halt die landwirtschaftliche Ausbeute eben zu steigern.
Und wie ist da jetzt der Status quo und welche Wachstumschancen wird es da geben in naher Zukunft?
Ja, also nach meinen Informationen benutzen halt immer mehr Bauernhöfe oder landwirtschaftliche Betriebe, um das mal jetzt ein bisschen allgemeiner zu sagen, auch Technologien inzwischen. Also es gab eine Umfrage hier in Deutschland, wo dann herauskam, dass jetzt schon 8 von 10 Betrieben digitale Technologien für ihren Betrieb halt nutzen. Das ist natürlich alles noch ein bisschen low level. Also wenn da jetzt quasi das Smartphone zum Einsatz kommt, um zum Beispiel die Bodenbewässerung zu steuern etc., dann ist das schon in die richtige Richtung, aber natürlich jetzt noch nicht so umfassend. Also da ist noch immer noch viel Handarbeit mit dabei. Aber das zeigt letzten Endes, dass die Landwirte ja verstanden haben, wie wichtig eigentlich die neuen digitalen Technologien auch für ihren Arbeits- und Lebensalltag sind. Und wenn sie merken, dass das halt entsprechende Ergebnisse bringt, glaube ich, da werden wir vielleicht in 1 oder 2 oder 3 Jahren hier sitzen und dann wird dann stehen, 10 von 10 Betrieben nutzen das, weil das gar nicht mehr wegzudenken ist aus der modernen Landwirtschaft, die halt ressourcenschonend sein sollte, ne? Also Wasser etc. Und biologisch nach Möglichkeit, aber eben auch mit der entsprechenden Ertragsgröße.
Okay. Ja. Das Thema Smart Farming, du hast jetzt ja super viele Sachen schon genannt, ist ja anscheinend sehr, sehr breit gestreckt und breit gestreut. Wenn ich jetzt ein Frischling in diesem Thema bin, Smart Farming, habe noch nicht so wirklich was damit zu tun gehabt. Wie sollte ich mich am besten diesem Thema annähern?
Ja, also wir empfehlen da ja eigentlich ganz generell so eine Zweierstrategie. Also die Zweierstrategie besteht aus Folgendes. Einerseits nach Möglichkeit ein ETF oder Fonds oder Zertifikat, das sich mit diesem Thema relativ speziell beschäftigt, sozusagen um die Risikostreuung zu bekommen. Und dann pickt man sich so 2, 3, 4 Unternehmen raus, die halt in diesem Thema halt besonders bewandert sind. Wir haben auch in der aktuellen Ausgabe vom Future Money das Thema halt ganz groß beschrieben und besprochen und dort auch eine Einzelempfehlung auch im Zertifikatsbereich gegeben, wo man wirklich sagt, also es geht, man muss da wirklich auch so ein bisschen in die Breite drängen. Also das heißt, man kann sich einen der führenden Traktorenhersteller zum Beispiel ins Depot nehmen, die ja auch dazu gezwungen sind, letzten Endes ihre reine Technik eben in diese Richtung auch weiterzuentwickeln. Man kann auch IT-Dienstleister mit reinnehmen, die zum Beispiel diese ganzen Kommunikationssysteme anbieten. Also damals zum Beispiel eine Topcon, die gehört zu den größten Anbietern von geodätischen Daten, also im Prinzip, wo die wie sozusagen Berge und Hügel alles auslehnen und etc. Ja. Da pickt man sich halt 2, 3 Werte raus, um da halt die besonderen spezifischen Chancen zu nutzen. Und wie gesagt, für den ganzen breiten Ansatz dann halt ein ETF oder Zertifikat. Aber das, wie gesagt, das ist alles, das steht auch alles bei uns im Future Money drin.
Genau, also wenn ihr Interesse habt und noch kein Probeexemplar hattet, dann einfach auf unsere Webseite gehen. Dort gibt es ein Bestellformular für ein kostenfreies Probeexemplar oder ansonsten auch gerne eine E-Mail an info@börse-global.de schreiben. So.
Genau.
Genau. Wenn ich von dem Thema Smart Farming höre, höre ich auch oftmals über Smart Food etwas. Wie naheliegend sind diesen beiden Bereiche? Gehört das zusammen oder wo kann ich das einordnen? Ist das jetzt nur ein Modewort, dieses Smart Food? Was gehört dazu? Was kann ich darunter verstehen?
Ja, also die bedingen einander eigentlich, kann man schon so sagen. Weil die jetzigen Entwicklungen in der Landwirtschaft sind natürlich zu einem Großteil auch durch diesen, ja, ich sag mal schon, neuen Trend Smart Food mit angeheizt worden. Smart Food heißt letzten Endes auch wieder eine besondere Beachtung ökologischer Aspekte, auch bei der Nahrungsmittelherstellung, biologisch, also ganz klassisch Bio-Nahrungsmittel, ethische Aspekte, dann möglichst auch unter Gesundheitsaspekten, also dass nicht so viel Salz drin ist in den Nahrungsmitteln, nicht so viel Zucker, dass man von den Inhaltsstoffen her halt wirklich das so anpasst, was der Mensch halt wirklich braucht und nicht so eine übersüßten Speisen oder so eine Speisen, wo man halt irgendwie mit irgendwelchen angeblich wichtigen Vitaminen bombardiert wird, die man letzten Endes ganz woanders eben schon aufgenommen hat. Das ist eigentlich so der ganz große Bereich. Natürlich ganz wichtig dabei, so diese ganze Geschichte mit vegetarischer Kost oder veganer Kost. Mhm. Also wir haben ja heutzutage bei vielen Nahrungsmitteln, die man auch schon im Supermarkt kaufen kann, halt speziell den Hinweis, ne, ist halt vegan, also ohne Einsatz von tierischen Produkten. Wobei man sagen muss, es geht ja nicht nur um die Inhaltsstoffe, sondern auch um den Produktionsprozess, wo manchmal halt auch zum Beispiel tierische Gelatine mit eingesetzt wird. Die wird dann halt letzten Endes dann außen vor gelassen bei veganen beziehungsweise Medikamente, nein, Lebensmittel natürlich. Da kommt aus so einem, ja, vielleicht durchaus in der ersten Phase eher so Modetrend, kam halt ein gewisser Druck auf die Landwirtschaft. Die Landwirtschaft hat darauf reagiert, eben mit immer mehr Bio-Lebensmitteln. Und aus das, was mal früher sozusagen anfänglich eine Modeerscheinung war, ist halt aber jetzt wirklich ein ganz klassischer Zukunftstrend geworden, weil er eben nicht nur diese ausschließliche Wahl zwischen, ich sag mal so, Fleisch und Pflanzen darstellt, sondern es geht wirklich darum, in der Gesamtheit der Nahrungsmittel halt einen etwas gesünderen, nicht nur etwas, sondern einen gesünderen Ansatz zu finden. Und deswegen gibt es halt auch in diesem Bereich viele Firmen, die halt nicht nur auf dieses Vegetarier-Thema zum Beispiel reduziert werden können, sondern es gibt halt auch viele Firmen, die bislang in dem klassischen Bereich der Nahrungsmittelproduktion aktiv waren, die aber immer mehr auch, ja, ich sag mal so, gesündere Nahrungsmittel herstellen und da entsprechend die Markttrends damit bedienen wollen.
Hast du da ein paar Namen für uns? Wer spielt da so mit als Unternehmen?
Ja, also also zum Beispiel der amerikanische Veggie-Burger-Anbieter Beyond Meat ist sozusagen der ganz klassische Vertreter von Smart Food. Ne? Das ist eine relativ junge Firma, die halt fleischlose Burger, Frühstückswurst und Hack anbietet. Also aus pflanzlichen Ausgangsstoffen und damit eigentlich jetzt seit Jahren immer mehr Resonanz findet, immer mehr in die entsprechenden Supermarktketten hineinkommt. Die haben zum Beispiel letztens, habe ich gelesen, die hatten so ein Testprogramm mit 800 Walmart-Filialen. Walmart ist ja der größte Supermarktkonzern der Welt und vor allen Dingen natürlich in Amerika tätig. Und das wurde jetzt wohl auf 2400 Filialen ausgeweitet. Also und Burger King hatte mal einen Test, glaube ich, und McDonald's und so. Es geht jetzt hier, wobei ich sagen muss, es geht jetzt nicht darum, ob jetzt Beyond Meat sozusagen in ihrem speziellen Bereich eine zweite Amazon wird. Ne? Also es kann durchaus vorstellbar sein. Es gibt viele Verfolger, die halt auch pflanzliche Burger oder Fleisch jetzt inzwischen produzieren und an den Markt bringen. Die großen Ketten, wie auch hier in Deutschland, wie Rewe, Edeka, Kaufland etc., die probieren da auch sozusagen eigene Labels zu etablieren. Darum geht's aber gar nicht, sondern es geht darum, wir haben hier bei Beyond Meat, das ist auch so ein, wie so ein Leuchtturmunternehmen. Ich würde es jetzt fast schon vergleichen mit Tesla für die E-Mobility, also einer, der es zuerst halt am bekanntesten gemacht hat.
Ein Pionier halt quasi.
Ein Pionier halt, ne? Und deswegen glaube ich, dass diese Aktie auch in Zukunft unter besonderer Beobachtung stehen wird. Und das konnte man als gerade in letzter Zeit sehen, also ein richtig rasanter Kursverlauf. Da muss man mal gucken, ob es da nicht mal so den einen oder anderen Knick gibt. Aber in der Langfristtendenz würde ich sagen, Beyond Meat gehört eigentlich in jedes Depot, was sich mit diesem Thema beschäftigt. Naja, und was gibt's sonst noch? Natürlich kann man sich mal besonders die ganz klassischen Nahrungsmittelhersteller angucken. Also da würde mir jetzt eine Danone zum Beispiel einfallen und eine Emmy, die halt auch auf diesen Trend aufgesprungen sind, zum Beispiel, also jetzt nicht, also zum Beispiel Joghurt oder Getränke eben ohne Milch, also ohne tierische Milch anzubieten, Laktose. sondern eben auf Pflanzenbasis, also in diesen ganzen vegetarischen und veganen Trend anzubieten, also sei es jetzt aus Soja, Haselnuss, was gibt's noch, Hafer etc. Wenn man sich so die Zahlen anguckt, die Firmen da halt so von Quartal zu Quartal oder halbjährig liefern, funktioniert das auch. Ne? Also das sind dann eigentlich so eine Sachen, wo ich sage, okay, das wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren vom Umsatzvolumen beziehungsweise vom Umsatzanteil in den jeweiligen Konzernen immer mehr an Bedeutung gewinnen. Da kann man sich dann auch schon mal ein paar Stücke ins Depot legen. Und dann gibt's die Firmen, die man auch nicht vergessen darf. Und zwar, das sind all diejenigen, die zum Beispiel die Inhaltsstoffe liefern für die ganzen, Sportgetränke und Gesundheitsgetränke, die man so bekommen kann. Also wenn du zum Beispiel so ein Proteinshake dir im Supermarkt kaufst oder irgendwie so einen besonderen Gesundheitspudding oder wie sie alle dann marketingtechnisch benannt werden. Wer liefert denn die Inhaltsstoffe? Ja. Das sind dann zum Beispiel Firmen wie Darling Ingredients. Ist auch eine amerikanische Firma, die halt so eine Sachen liefern, wobei man zu Darling jetzt natürlich, ja, ich weiß, das ist ein relativ lustiger Name, wo man allerdings sagen muss, dass die nicht nur, ich sag mal so, für menschliche Nahrungsmittel Zusatzstoffe liefern, sondern eben hauptsächlich auch für Tierfutter. Und wir hatten uns ja an dieser Stelle ja, glaube ich, schon mal drüber unterhalten, dass der ganze Bereich Tierfutter und Tierzubehör ja eigentlich auch ein totaler Wachstumsmarkt ist, ne? Weil die Leute immer mehr Geld auch für solche Sachen ausgeben. Also das ist dann letzten Endes auch eine ganz spannende Angelegenheit. Wer da Details dazu haben möchte, wie gesagt, kann ich immer nur auf unseren Börsenbrief verweisen. Ich bin da mal jetzt so frech.
Genau, okay. Super, mein Wissensdurst ist an dieser Stelle auch gestillt. Ich würde aber ganz gerne noch eine kleine Erinnerung in Richtung unseres Börsenbriefes für euch schicken in eigener Sache. Und zwar haben wir aktuell noch das Kennenlernangebot für 19,90, wo ihr das Monatsabo abschließen könnt, einfach auf unserer Webseite. Und wir sind neuerdings auch im Börsenkiosk vertreten. Das heißt, wenn ihr vielleicht keinen Bock auf ein Abo habt oder so, könnt ihr auch mal Einzelausgaben kaufen zum Startpreis mit 7,90 €. Die Links packe ich euch alle in die Shownotes rein. Okay, dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche. Bis zum nächsten Mal.
Macht's gut. Tschüss.